Willkommen zurück zu Words of the Future Season 2. Welcome back.
Wir sind wieder nach da. So langer Pause.
Ja, aber alles ist neu. Also nicht alles, Florian und ich sind immer noch hier.
Aber ich bin tatsächlich auch neu.
Ja, du also bist ich habe mich ausgewechselt. Die Welt ist eine neue. Wir haben ein neues Cover. Hoffentlich, wenn die Episode rauskommt, haben wir auch neue Intro-Singles und Outro-Singles, Jingles. Also. Und wir werden die Folgen jetzt auch langsam länger machen. Und wie gesagt, wir machen jetzt nur noch Folgen, wenn wirklich was Cooles passiert. Und es sind ja ein paar coole Sachen passiert in den letzten Tagen. Es ist was Cooles passiert,
das kann man wohl sagen. Du, direkt zwei fette Ankündigungen, beziehungsweise zwei fette PR, wie heißt das?
PR-Konferenzen.
Events, genau.
Womit fangen wir an?
Ich würde vorschlagen, wir fangen mit Google an.
Okay,
sparen uns
das Beste zum Schluss.
Das Beste zum Schluss auf. Die Google I.O., die war... Und vielleicht hatten Leute auf Twitter, habt ihr ein bisschen gesehen, von irgendeinem crazy Dude, der irgendwie Disco und Hip-Hop-Musik vor der Bühne macht, der gute Marc Rebillet, ich habe selber nicht geglaubt, war einfach bei der Google-Konferenz als Pre-Show da und hat da ein bisschen Sachen gedemot.
Ja, also ich muss sagen, an dem Tag, ich hatte einen langen Tag, ich war lange auf der Arbeit und ich war sehr müde, hab mir dann die Google-Konferenz angeguckt und als der Auftritt kam, ich habe schon so ein bisschen mental abgeschaltet. Ich habe gedacht, so, was soll das?
Ich fand's, also ich habe es mir nachträglich dann jetzt noch kurz angeschaut. Ich fand's eigentlich ganz witzig, weil so vom, ich habe auch jetzt gedacht, wie random ist das denn, als ich so die Snippets gesehen habe, weil wer diesen Kollegen kennt, der macht halt immer so richtig weirde Sachen, so wo er halt irgendwie halb zugestoned irgendwelche Sachen auf seiner Loopmaschine improvisiert. Aber er war halt da, um so ein bisschen zu demoen, was dieses neue Musik KI-Gerät von Google kann. Und im Nachtrag fand ich das dann ganz passend, dass sie ihn eingeladen haben, weil er ja immer so live-impro-mäßig so kleine Snippets irgendwie loopt mit seiner Loop-Maschine und daraus irgendwie Freestyles macht. Und das hat er dann in dieser Pre-Show eigentlich ganz cool gezeigt, was dieses neue Programm, wie heißt das eigentlich? Hat das schon einen Namen?
Zuno? Google Music FX DJ.
Music FX DJ, ja. Auch wieder so ein Programm wie Zuno oder Udio, was aber im Kern ein bisschen anders funktioniert, weil es die Möglichkeit hat, verschiedene, fast schon wie verschiedene Spuren gleichzeitig zu generieren auf Basis von Anweisungen und die dann nachträglich zu mixen. Also er hat dann beispielsweise ein bisschen rumprobiert, indem er erst irgendwie Flamenco-Gitarre eingegeben hat und dann hat man eben eine Flamenco-Gitarre gehört, die so immer weiter gespielt hat in dem Loop und hat dann irgendwie in der zweiten Spur dazu irgendwie Djembe, glaube ich, war das eingegeben und hat die dann dazu mixen können. Und das Schöne ist, die, oder dann Hip-Hop-Beat da drunter und dann sind diese drei Spuren gleichzeitig irgendwie abgespielt worden. Und das Geile daran ist, was ich so interessant fand, ist, dass die auch wirklich aufeinander Bezug genommen haben. Also du hast gemerkt, wenn beispielsweise die Flamenco-Gitarre oder eine Viola gespielt hat und die alleine gespielt hat, dann war das so ein gewisser Groove, der sich wiederholt hat. Und wenn dann die KI angefangen hat, das in Kontext zu setzen mit beispielsweise einem anderen Prompt, der da drunter gelegt wurde, wie Hip-Hop-Beat, dann wurde plötzlich auch die Viola angepasst, um besser in diesen Hip-Hop-Beat zu passen. Und das ist so eine Sache, die würde ein Musiker halt so ein bisschen ausarbeiten, dass man nicht einfach nur random, also es ist nicht so, als ob da random Samples übereinander gelegt werden, sondern da wird dann halt wirklich geguckt, dass das jetzt vom Groove her passt, von der Artikulation, dass irgendwie die Hits auf den Takt einzeln landen und so. Und das fand ich dann schon wirklich beachtlich, weil das so Live-Mixing wirklich ohne großartige Kenntnisse sehr, sehr clean gestaltet hat, also zumindest was die Demo da hergegeben hat.
Ja, das war cool. Und es war ja nicht nur das Musikmodell. Google hat einfach Unmengen vorgestellt. Es war wirklich Schnellfeuer. Sie haben KI in viele Produkte eingebaut. Es gab so eine Demo für Ask Photos. Ich nehme an, das kommt dann irgendwann zu Android.
Mit der License Plate, ne?
Ja, da kannst du einfach deine Fotogalerie Fragen stellen wie: Zeig mir den Verlauf, wie mein Kind schwimmen gelernt hat. Und dann suche ich das alle Bilder raus, die mit Schwimmen zu tun hat, aber halt auch Bilder, wo einfach so eine Schwimmurkunde drin sind, die so alte Algorithmen nicht damit in Zusammenhang gebracht hätten, und stellt das dann zusammen. Oder du kannst fragen, was ist ja die Nummer von meinem Auto, und dann sucht er in Bildern. Also Google nutzt diese multimodalen Fähigkeiten von Gemini da schon sehr sinnvoll, um das in die Produkte einzubauen. Mhm.
Und hat natürlich auch den extremen Vorteil, dass alle, also dass sie alle diese Services schon bereitstellen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der interessante Part, wenn wir jetzt in dieser Folge so Google gegen OpenAI so ein bisschen gegenüberstellen, was da vorgestellt wurde. OpenAI hat natürlich in erster Linie funktionaleren und krasseren Sachen im AI-technisch, aber Google hat halt den riesen Vorteil, dass sie sowas haben wie Google Fotos, dass sie Android haben als Betriebssystem, dass sie ihre eigenen Handys haben, dass sie Google Kalender haben, was jeder Mensch nutzt, dass sie Google Mail haben, dass sie Google Meet haben, dass sie so, das ist halt so viele Features, wo du damit.
Und eigene Chips.
Und eigene Chips auch noch, dass die, also das ist so, wenn das einmal gut implementiert ist, wie du jetzt sagtest, dass das dann so clean als Assistant oder also als Agent funktionieren kann.
Ja, auch, es gibt ja dieses Notebook von Google, Notebook LM oder so. Da ist jetzt auch KI drin, dass das deine Notizen zusammenfasst, also eine Unterhaltung, dass dann eine Stimme deine Notizen durchgeht, die zusammenfasst und sowas, wo du Fragen stellen kannst. Es wurde eine neue Variante von Gemini 1.5 Pro vorgestellt, die jetzt bis zu 2 Millionen Kontext unterstützt. Vorher war ja nur 1 Million. Mhm. Ich glaube nicht, dass die da viel geändert haben. Das ist dieselbe Technologie. Die haben ja auch in dem Paper schon gezeigt, dass bis zu 10 Millionen drin ist. Ich glaube, die werden das jetzt einfach schrittweise erweitern und zur Verfügung stellen und gucken, wie es ankommt. Und dann kam eine neuere, kleine Version. Noch ein vierter Name. Also Google Naming ist wirklich Gemini 1.5 Flash. Ist vermutlich kleiner als Pro, deutlich schneller. Und die verwenden oder haben zumindest angekündigt, KV-Caching. Das muss ich kurz erklären. Du hast ja in diesen Transformern diese Attention-Blöcke, wo die Token miteinander referenziert werden und ja, gegenseitig Attention geben.
Ja, in Kontext gesetzt
werden. Und zusammengerechnet werden müssen. Und wenn du so einen großen Kontext hast von 2 Millionen Tokens und die müssen sich alle gegenseitig erst abfragen, ist das furchtbar langsam und dauert Minuten. Und die Lösung ist, du machst das einmal und speicherst dann die Beziehungen von allen schon eingegebenen Token. Wenn dann eine neue Anfrage vom Nutzer kommt, musst du nur die ganzen alten Token auf die neuen beziehen und nicht nochmal alle untereinander, weil du das schon zwischengespeichert hast.
Das Modell wird dadurch effizienter, wird je mehr du das benutzt. Also sozusagen am Anfang der Unterhaltung ist es noch relativ langsam und je mehr du dich mit dem unterhältst, desto effizienter wird das, wenn du dich weiter in dem Themengebiet mit dem unterhältst.
Genau, es dauert zumindest dann nicht immer so lange. Weil bei anderen Modellen, wo das nicht gemacht wird, würde das Modell langsamer werden, je länger die Unterhaltung geht.
Okay.
Und auch aus Kostengründen ist nützlich. Ja. Und das hat Google dann genutzt für ihre praktisch Mega-Demo an dem Abend. Projekt Astra. Das hat sogar Dennis Hassabis, der CEO von Google DeepMind, angekündigt. Das ist, sie haben es Agent genannt. Ich weiß nicht genau, warum sie es Agent nennen, weil es keine Agent-Eigenschaften hat. Es ist mehr wie so ein persönlicher Begleiter, wo du mit deinem Handy durch die Gegend läufst und das Modell sieht, was du siehst und hört, was du hörst. Und dann nutzen sie halt diesen großen Kontext und das Caching, weil dann kann sich das Modell einfach merken, was es gesehen hat und du kannst dann mit ihm reden, über was du gesehen hast, ihm Fragen stellen zu dem, was du gerade siehst oder ja.
Mhm.
Ein bisschen wie so ein Begleiter. Sie haben das auch demonstriert mit so Augmented Reality Glasses. Also ein bisschen in die Richtung, wie das auch bei Meta mit den Ray-Ban Glasses geht, wo du dann so ein multimodales Modell bei dir hast, was immer deine Fragen beantwortet und sieht, was du siehst.
Ja, ich kann so schon ein bisschen verstehen, dass sie das irgendwie als Agent getauft haben, weil im Endeffekt ist es ja so das, was den Anfangsschritt darstellt zu sowas wie einem Agent, wenn du so einen persönlichen Begleiter hast als KI. Das ist
halt nichts Autonomes daran.
Ja, also noch nicht, aber ich meine, das ist ja, so wie sie es vorgestellt haben, ist es ja jetzt nicht weit davon entfernt, dass das Ding einfach irgendwie alles mitbekommt, sich Sachen merken kann und du einfach dann random Sachen referenzieren kannst, wie in der Demo war das ja, du bist mit dem irgendwie durch ein Office gelaufen und dann fragst du plötzlich, sag mal, wo habe ich eigentlich meine Brille hingelegt und dann weißt du gerade, ah ja, das habe ich das letzte Mal gesehen, neben dem PC da drüben,
genau.
Links oder so. Also das kann ich mir schon vorstellen, wenn dann auch weiter integriert wird mit sozusagen den restlichen Google Services, dass das dann schon Richtung Agent geht. Ja, dann kannst du halt fragen, ja sorry, was waren meine letzten E-Mails oder schreib mir mal eine E-Mail basierend darauf oder Kochbucheinträge und keine Ahnung. Was muss ich einkaufen gehen, rennst halt durch den Supermarkt und sagst dann hier, was steht mal auf meiner Einkaufsliste? Ich meine, das geht dann schon Richtung Agent. Oder imagine, du kannst dann sagen, richtig, was steht auf meiner Einkaufsliste? Wo finde ich denn die Sachen hier im Edeka? Und dann, weißt du, guckst du durch die Gegend, dann sagt das Ding, ah ja, da hinten wird es wohl sein, auf Basis der Erfahrungseigenschaften, die ich durch Edekas gemacht habe.
Ja, also wir können über Astra gleich nochmal reden, wenn wir es mit OpenAI vergleichen.
Ja.
Aber gehen wir mal weiter. Imagen 3 wurde vorgestellt.
Übrigens die dritte Generation. Ich finde, die ganzen Namen, die sie sich mittlerweile ausdenken, sind halt wesentlich cooler als irgendwie so die alten wie Google Bard, die dann halt übel random klingen. Also Astra klingt cool. Imagen fand ich ein übel cooles Wortspiel für Imagine und Image und Generation. Also das ist halt alles irgendwie cool genamed, muss ich sagen.
Und man muss sagen, ist die dritte Generation von dem Modell, also klar, die Beispiele waren ein bisschen cherry-picked, aber die Bildqualität ist krass. Also wir sind bei Bildmodellen sowieso mittlerweile an dem Punkt, wo man die kaum noch von Realität unterscheiden kann. Hm. Aber die Imagen 3 Bilder sahen echt gut aus.
Was also ist so dein aktuelles Ranking? Also wenn wir mal so die gängigen Bild-Generation-Modelle nehmen, Dolly, Midjourney, Imagen, hast du da irgendwie...
Also es ist echt schwer, mittlerweile Rankings zu machen, weil Dolly 3, Imagen 3, Stable Diffusion 3, dann gibt's noch, ich habe den Namen vergessen, Midjourney natürlich und noch eins, irgendwas mit Ideogramm oder so. Diese ganzen Top-Modelle sind qualitativ alle auf so einem hohen Level, das ist schon fast Präferenzfrage, möchtest du eher so einen künstlerischen Style oder möchtest du ein Modell, was besonders gut in Fotorealismus ist, möchtest du ein Modell, was immer perfekten Text generiert oder perfekt genau deinem Prompt folgen kann mit Composition von Objekten, wo du 100 Objekte in genau der Relation beschreiben kannst und die sind alle genau an der richtigen Stelle. Das ist dann halt mittlerweile eher Präferenzfrage, es ist gar nicht mehr so einfach zu sagen, das ist das beste Modell, so weit sind wir schon.
Ja, ist ja cool.
Ja, Musik haben wir schon drüber geredet. Das kann man jetzt in Google Music Sandbox testen. Und dann hat Google auch ein Videomodell vorgestellt, ähnlich wie Sora, mit Full-HD-Videos, die bis zu einer Minute lang sind. Und man muss sagen, die Ergebnisse, die sie gezeigt haben, sahen ein bisschen schlechter aus, also die Peaks von Sora. Aber dafür kann man sich jetzt schon auf die Waitlist setzen, während Sora ja noch nicht verfügbar ist.
Ich finde es auch geil bei diesen ganzen Video-Generation-Modellen, dass man in diesen Demo-Clips, die dann immer veröffentlichen, immer irgendwie irgendwelche Clips sieht, die aussehen wie straight aus irgendeinem Rennspiel geschnitten. Also scheinbar scheint da wohl ganz, ganz viel in dem Trainingsmaterial irgendwie auch aus so Rennspielen und Let's Plays, keine Ahnung, zu kommen. Also es gibt ganz viele Clips, wo dann immer denkst du, guckst Forza. Weißt du, bei Sora war das ja so mit diesem Jeep, der irgendwie durch die Landschaft fährt und jetzt gab es irgendwie, habe ich einen Clip gesehen, irgendwie Autos, die so aus dem Tunnel rausfahren von dem Google-Modell.
Ja.
Da weiß man, welche Trainingsdaten die verwenden.
Google hat garantiert auf YouTube trainiert.
Da haben wir uns ja schon mal in irgendeiner früheren Folge drüber lustig gemacht, dass du dann in den generierten Videos unten so kleine Einblendungen für Subscribe immer reinbekommst, weil das in den Trainingsdaten so häufig war.
Und dann eben schon gesagt, Chips. Google hat die nächste Generation der TPUs vorgestellt, V6. Übrigens die Architektur, die von dem chinesischen Mitarbeiter nach China geschmuggelt wurde. aber die Generation heißt Trillium, ist natürlich energieeffizienter, schneller, besser, alles. Das Übliche, wenn wir es vergleichen mit Nvidia, sind die TPUs in Inferenz, also in der Nutzung der Modelle, garantiert State of the Art, besser als sogar die neuen Blackwell-GPUs von Nvidia, die ja noch gar nicht raus sind. Und für Training sind Nvidia-Grafikkarten wahrscheinlich noch ein Ticken besser wegen CUDA. Aber ich nehme an, wenn Google das für sich optimiert, werden die da auch State-of-the-Art Training-Performance rausbekommen. Also es sind schon sehr krasse Chips. Und ich nehme an, Google wird einfach Unmengen davon für sich selbst produzieren. Also die haben schon einen harten Vorteil im Vergleich zu den ganzen anderen Firmen.
Ja, und die haben einen Integrationsvorteil im Vergleich zu den anderen Firmen. Also die einzige Firma, die noch so diese Kontrolle über sozusagen alle Bereiche der KI-Chain von sozusagen Training bis hin zum User hat, wäre halt Apple. Aber von Apple haben wir noch auch nichts gehört. Ne? Da steht ja die Worldwide Developer Conference erst noch an.
Ja, aber wir haben jetzt gehört, es wurde bestätigt, dass OpenAI einen Deal mit Apple hat.
Oh, interessant, muss man sagen, weil das schließt ja, lässt es ein bisschen darauf schließen, dass Apple was Eigenes scheinbar nicht auf State-of-the-Art mäßig hinbekommt gerade, oder?
Zumindest nicht rechtzeitig.
Ja.
Aber dazu später mehr, wenn wir bei OpenAI sind. Hm. Machen wir Google noch fertig. Ich glaube, Google braucht die ganze Hardware auch, weil sie haben auch angekündigt, dass jetzt so ein bisschen ähnlich wie bei Perplexity AI-Overviews zu Google Search kommen. Das heißt, wenn man demnächst Google-Suchen macht, werden KI-Zusammenfassungen kommen und angenommen, du suchst nach Restaurants, dann wird auch KI ein bisschen die Seite, die Ergebnisseite strukturieren und dynamisch anpassen, dass es dann fokussiert auf, ja, hier sind Restaurants, bei dir ist gerade das Wetter scheiße, also suchen wir nach Restaurants mit drinnen Sitzplätzen oder du bist Vegetarier, hier sind vegetarische Restaurants, also ein bisschen personalisierte, KI-unterstützte Suche für alle. Und wir wissen, Google hat 2 Milliarden Nutzer bei der Suche mindestens. Das heißt, die werden da, kein Wunder, dass die Gemini 1.5 Flash gebaut haben. Die brauchen unbedingt effizientere Modelle.
Ja, und ich meine, das ist ja auch nur so eine Kehrseite von dem, was Google anbietet, ist ja die Google-Suche. Ich meine, sie haben ja auch angekündigt, dass KI irgendwie in Google Mail kommt und dir deine Mails zusammenfassen kann.
Genau.
Im Kalender. Ganzen, und im Prinzip in allen Google-Services wird es darauf hinauslaufen, dass du halt eine KI benutzen kannst und die wird in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht lokal auf dem Handy laufen. Haben sie zwar auch angekündigt, ne, dass das Flash-Modell gerade deswegen konzipiert wurde, um lokal auf eben Android-Geräten dann zu laufen am Ende. Ne?
Nano.
Ah, Nano sogar. Ah ja, pass auf. Ja. Und, aber ich meine, deswegen hat Google es auf jeden Fall nötig, diese ganze Userbase irgendwie mit Hardware zu unterfüttern.
Ja, Nano wurde jetzt auch multimodal gemacht. Ich habe das Gefühl, Gemini oder Google an sich gehen sehr in diese Videorichtung, weil das noch ein bisschen das ist, was deren Modelle von OpenAI unterscheidet, was OpenAI noch nicht hat, dieses Videoverständnis. Die haben jetzt auch eingeführt für die Google-App oder für die Gemini-App Suche mit Video, wo du einfach Sachen per Video filmst und dann Fragen dazu stellen kannst und der dann sucht. Also angenommen, du filmst irgendwie Autoreparatur und fragst dann so, welches Teil brauche ich hier, was ist kaputt? Und dann macht Gemini Google-Suche halt per Video.
Ja.
Das ist schon cool.
Das ist schon cool. So
gerade
alles,
wenn dann, ja.
Sind alles so Teilbereiche, die halt, wenn sie zusammengefügt werden, in echt einen heftigen Agent ergeben können, dass dann so irgendwie den Google Assistant ersetzen kann. Also auch, was du gerade eben gesagt hast mit den Google-Suche und dann Restaurants und dann weiß halt der Assistant, der Agent, dass du Vegetarier bist und Veganer bist, basierend auf den Sachen, weiß ich nicht, mit dem du interagiert hast oder die du schon mal gekauft hast in deiner Einkaufsliste und kann deswegen dann nach veganen Sachen suchen und so. Es ist halt, man muss es halt nur noch zusammensetzen. Die Teilbereiche sind halt alle da, sind alle angekündigt, weil man auch sagen muss, die sind auch alle angekündigt. Es ist jetzt nicht großartig, was jetzt verfügbar rausgekommen, sondern es war immer later this year, ne? Das war halt eine große Ankündigungssession.
Das stimmt. Du opferst natürlich komplett deine Privatsphäre. Also,
die ist schon lange geopfert.
Du wirst komplett zum gläsernen Kunden.
Die ist schon lange geopfert, du.
Es gibt so Quality Land Vibes.
Ja, true. Von Marco Bekling, ne? Dieses Hörbuch.
Ja. Ich habe die Bücher jetzt gelesen. Ich bin kein Fan von den Büchern, aber so die Idee, dass Privatsphäre verschwindet, ist natürlich nicht so weit weg.
Das ist richtig.
Haben wir noch was von Google? Ah ja, Google hat auch zu der Gemma-Familie, die Open-Source-Modelle, noch Updates gebracht. Ich glaube, einmal Pali-Gemma. Das ist ein Vision Language Model, also eins mit Bildinput. Das hat bisher noch gefehlt. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, Gemma 27 kam ein mittelgroßes Modell von Google. Ah ja, Google Gemma 2, also zweite Generation, mit 27 Milliarden Parametern. Das ist genau die Größe, die du noch so gerade auf eine absolute High-End-Grafikkarte packen kannst.
Wie passt?
Also wenn du die allerneueste NVIDIA-Grafikkarte hast, kannst du das Modell lokal laufen lassen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Zielgruppe, weil das ja auch die Lücke ist, die Llama 3 so ein bisschen offen gelassen hat von Größe her. Mhm. Und für die Größe ist es auf jeden Fall State of the Art. Also die Benchmarks sind vergleichbar mit Llama 3, 70 Milliarden.
Boah. Ja, cool.
Aber ich glaube, das war auch das Wichtigste zu Google. Der Punkt ist, KI, Gemini in allen Google-Produkten, es hat sehr viele Parallelen zu Copilot und Microsoft gehabt. Also alles, was Copilot und Microsoft machen, macht Google auch in halt ihren Produkten.
Muss ich auch sagen, ich bin ja gerade deswegen eben, als Microsoft das angekündigt hat mit OpenAI, dieses Copilot-Feature und das langsam ausgerollt wurde für Bing, mit dieser Bing-Suche und in dem Edge-Browser, bin ich dann ja irgendwann zu Edge und dementsprechend zu Bing gewechselt und nutze das seitdem. Und es ist cool, es ist hilfreich, damit habe ich schon viele Sachen irgendwie, die haben mir schon viel, ganz oft das Leben einfacher gemacht, aber ich finde einfach von der User-Experience-Seite, diese ganzen Microsoft-Sachen, dieses fühlen sich total clunky an, irgendwie diese Integration, sowohl in den Edge-Browser als auch in die Bing-Suche, man merkt, dass die, also ich finde, man merkt, dass die irgendwie so on top dann hinzugefügt wurden, mal schnell. Und ja, da hoffe ich, und das macht mir so ein bisschen, ich finde, ich als jemand, der irgendwie sehr, sehr darauf achtet, wie Sachen irgendwie designt sind und ich sehr zugänglich dafür bin, wenn Sachen schön designt sind, habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt bei Google irgendwie ein bisschen cleaner funktioniert, weil dann wäre nämlich auch die nächste Sache, also das werde ich sowieso machen, dass ich dann, wenn das rauskommt, na, wieder zu Google wechsle, um mir das mal anzuschauen. Das ist so ein bisschen das, was ich schade fand an diesem ganzen Microsoft-Ökosystem, das ist alles so irgendwie hastig mal, jetzt müssen wir hier was einbauen, so fühlt es sich auch an und ich hoffe, dass das Google irgendwie geiler hinbekommt. Ich meine, die hat ja auch jetzt mehr Zeit.
Ja, das stimmt. Ja, dann schauen wir doch mal, was auf der anderen Seite passiert. Wechseln wir zu OpenAI. Das Event war auch der totale Kontrast. Das war ja am Abend vor Google I.O. Mhm. Und da ist keiner auf die Bühne gehüpft und hat Musik gemacht, sondern die saßen da in ihrem kleinen, modernen Studio.
Es war sehr, sehr gediegen. Bei Google ging halt übel die Party ab und bei OpenAI hatte ich so das Gefühl, es war sehr, sehr professionell, sehr, sehr gediegen, sagt man ja.
Ja, kleinerer Kreis, aber auch sehr begeisterte Präsentationen. Denn das Produkt war sehr cool. Mhm. Es wurden hauptsächlich zwei Sachen vorgestellt. Einmal das neue Modell GPT-4o, O für Omni.
Warum Omni?
Und eine Desktop-App.
Wofür Omni, steht das?
Weil das Modell nativ multimodal ist. Und zwar im Input und Output.
So wie Google Gemini sozusagen.
Noch mehr, weil es nicht nur den Input bekommen kann, sondern auch Output produziert, und zwar nicht nur Text, sondern halt auch Bilder und Audio.
Ah ja, okay.
Und in der Demo haben sie hauptsächlich gezeigt, wie man mit dem Modell sprechen kann, was übrigens komplett crazy ist.
Die Sprachsynthese ist halt extrem
gut. Ja. Aber was überhaupt nicht gezeigt wurde, ist, dass das Modell auch Bilder produzieren kann. Und wenn man sich den Blogpost dazu durchliest und sich die Bilder anguckt, merkt man, dass so ein Modell auf allen Modalitäten gleichzeitig zu trainieren, viele positive Nebeneffekte hat. Zum Beispiel kann das Modell Bilder generieren mit seitenweise korrektem Text. Das heißt, du kannst einfach ein Bild generieren und in dem Bild ist ein Zettel zu sehen, wo Text drauf steht. Und du kannst ihm genau sagen, was da stehen soll. Und dann steht das da ohne Rechtschreibfehler.
Krass. Ich habe auch Beispielvideos, Beispielbilder schon auf Twitter rumfliegen sehen, wo Leute den irgendwie in der Datenbank hochgeladen haben, so eine CSV-Datenbank, und dann gesagt haben, mach mir daraus mal irgendwie, errechne mir daraus so Durchschnitte, so klassische Analyse-Sachen, statistische Analyse, und dann basierend darauf Graphen erstellen lassen haben und die dann auch absolut korrekt sozusagen mit Daten gefüllt wurden, wo dann auch klar wurde, dieser Graph, der repräsentiert jetzt wirklich auch die zugrunde liegenden Daten und Durchschnittsrechnung.
Ja, das ist Code-Interpreter.
Das ist Code-Interpreter?
Ja.
Okay, das weil das habe ich vorher irgendwie noch nie so richtig gesehen, aber das wurde jetzt irgendwie, ist mir jetzt eingespült worden in die Timeline.
Okay, machen wir eins nach dem anderen. Also, das Modell kam raus, sie haben es vorgestellt und dann haben sie gesagt, dass das kostenlos verfügbar sein wird. Das heißt, auch Free-Nutzer von ChatGPT werden dieses Modell bekommen.
Was der Haken? Wahrscheinlich da Rate Limit, ne?
Rate Limit auf jeden Fall.
Das ist ein Prompt pro Tag, darfst du ja machen.
Und in der Nutzung in der API ist das neue Modell O auch halb so teuer wie GPT-4 Turbo, was ja schon halb so teuer war wie GPT-4. Das heißt, das Modell ist auf jeden Fall kleiner als Turbo und trotzdem in Benchmarks und Tests vergleichbar mit Turbo, wenn nicht sogar besser.
Das finde ich krass. Also dieses multimodale Trainieren, das scheint offensichtlich einen riesen Effizienzboost zu geben, anstatt diesem riesen Mixture of Experts Cluster, den die da vorher verwendet haben.
Ja, ich habe das Modell jetzt viel getestet und ich habe das Gefühl, sie haben so ein bisschen Benchmarks gegamed. Es gibt ja auch diese Längenschmoll-Arena, wo, weiß ich gar nicht, ob das bei unserer letzten Podcast-Folge schon war, da ist eine Zeit lang ein GPT-2 von OpenAI aufgetaucht und alle haben spekuliert, was das für ein Modell ist.
Da war ja gar nicht mal klar, dass das, also erstmal war das ja gar nicht klar, von wem das ist. Es taucht ja nur ein Modell auf, was irgendwie hieß, I'm a good chatbot GPT-2 oder so, ne? Und dann war nicht klar, von wem kommt das. Und dann hat Sam Altman irgendwie einen Tag oder zwei Tage später so einen kryptischen Tweet verfasst, wo er quasi einfach nur nochmal den Namen so in kleinen Schrift geschrieben hat, wo dann stand auch I'm a good GPT-2. Und dann gab es ein neues Modell, das hieß dann I'm also a good GPT-2 chatbot. Und dann, weißt du, dann gab es halt so drei Modelle. Und dann kam irgendwie später, wurde dann klar, die sind wohl von OpenAI. Und es turns out, das sind genau die Modelle gewesen, ne?
Das waren Variationen von Omni. Also wahrscheinlich alle. Was daran ein bisschen störend ist, die Arena ist ja eigentlich dazu gedacht, dass Längenschmoll unabhängig voneinander, also unabhängig bewertet werden können, ohne Benchmarks, sondern von den Nutzern.
Da musst du vielleicht erklären, wie das funktioniert. Du darfst darauf zugreifen, du kannst dir quasi ein Chat-Modell aussuchen, mit dem du interagieren willst, stellst den Prompts und bewertest dann, wie gut der Output von dem Modell war, ne? So funktioniert das doch,
oder? Ja, du stellst Prompts an zwei Modelle, die anonym sind, du weißt nicht, welche Modelle.
Ja.
Dann musst du bewerten, welches besser geantwortet hat.
Ah, okay. Ja.
Und das daraus ist natürlich, wird dann so ein Elo-Score berechnet.
Ich verstehe. Und das ist aber sehr anfällig für eben, und ich glaube, darauf willst du hinaus, ne, für so Formatting. Vorteile. Genau. Also wenn etwas sehr, sehr gut fürs menschliche Verständnis formatiert ist, sehr, sehr gut irgendwie dargestellt wird, dann neigt der Mensch, der das bewertet, natürlich auch dazu, irgendwie diesem Modell den Win zu geben.
Genau, du kannst das System halt so ein bisschen gamen, gerade wenn du wie OpenAI jetzt schon vorher Zugang zu der Arena bekommst, bevor du dein Modell vorstellst, kannst du, wie OpenAI das gemacht hat, verschiedene Variationen von dem Modell in die Arena geben und gucken, wie Nutzer die bewerten und dann so ein bisschen, ja, du trainierst dich auf dem Testset, die Nutzer sind das Testset, aber du kannst so ein bisschen, auch wenn das Testset versteckt ist, optimieren dafür, indem du so ein bisschen Checkpoints in die richtige Richtung bewegst. Also du sagst, okay, der Checkpoint kam besser an, das heißt, die Trainingsdaten hier produzieren Modelle, die Nutzer besser finden und dann optimierst du halt so indirekt für Benchmark-Scores oder in dem Fall für Arena-Scores, ohne dass das Modell unbedingt besser oder schlauer wird, sondern vielleicht macht es einfach nur häufiger Bullet Points oder es nutzt häufiger Latex-Formatting oder es fasst sich kürzer oder länger. Gerade in der Arena mögen User häufig längere Prompts, weil selten Nachfragen gestellt werden und man eine Unterhaltung führt, sondern meistens immer nur eine Antwort hat und die dann bewertet gegen das andere Modell. Mhm. Heißt, da gewinnen längere Antworten häufiger. Kannst du das so ein bisschen gamen.
Man muss sich aber die Frage stellen, ist das wirklich so im Sinne, also ist das wirklich etwas, was man so gamen nennen könnte, weil im Endeffekt ist es ja eigentlich genau das Verhalten oder fast genau das Verhalten, was man haben möchte. Einfach eine bessere User Experience, weil was die halt gemacht haben, ist das Modell dahingehend zu optimieren, dass es eine bessere User Experience darstellt. Weil das ist ja im Endeffekt, worauf es hinausläuft. Du hast natürlich gesagt, richtigerweise, es gibt halt so gewisse Teilbereiche der User Experience, die halt in der Arena nicht abgefragt werden können, wie längere Unterhaltungen, ne? Sondern es ist halt immer nur dieses eins gegen das andere. Aber ich würde schon sagen, das ist ein fairer Use Case und es ist jetzt nicht so, als ob das sozusagen vollkommen dem Konzept entgegengeht, diese Arena, sondern es ist halt einfach wirklich besser geworden, damit zu interagieren dadurch.
Ja, aber du verlierst den Faktor, dass die Arena so eine Art unabhängige Vergleichsstelle für Modelle ist, weil andere Firmen, wie zum Beispiel Anthropic oder so, die Claude 3 vorher nicht durch diesen Prozess bewegt haben, so die schneiden dann in der Arena halt ein bisschen schlechter ab, obwohl Opus, wenn du jetzt Claude 3 Opus vergleichst mit diesem neuen GPT-4 Omni, Opus ist in den meisten Bereichen immer noch schlauer und besser, hat aber einen deutlich niedrigeren Score.
Wie kam das denn, dass OpenAI da irgendwie vorab Sachen machen konnte? Ist das wirklich, dass irgendwie die Leute, die diese Arena verwalten, denen da Zugriff vorher drauf gewährt haben? Oder kann das einfach jede Firma machen und es ist einfach noch nie eine Firma drauf gekommen, nein, das zu machen?
Nein, das geht von den Organisatoren, von LMSIS heißt die Organisation aus. Und OpenAI hat sich wahrscheinlich einfach an die Gewendung gesagt, wir haben hier ein cooles neues Modell. wir stellen euch kostenlos API-Access zur Verfügung, dafür testen wir das bei euch in der Arena und ihr gebt uns die Ergebnisse. Oder noch schlimmer, wenn OpenAI Zugang bekommen hat zu den Bewertungen der Nutzer und den beiden Prompts für alle Vergleiche, dann könnte OpenAI direkt auf den Nutzerpräferenzen trainieren. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Aber ich fände es schöner, wenn es unabhängig bleibt und Firmen nicht vorher Zugriff dazu bekommen. Und erst wenn das Modell raus ist, die sagen, okay, jetzt nutzen wir die API.
Okay. Aber ja, ich finde es jetzt nicht so kritisch, weil ich meine, im Endeffekt ist das so der letzte Feinschliff noch für das Modell. Man könnte natürlich argumentieren, es sollten irgendwie alle Firmen die Möglichkeit bekommen, sowas zu machen, weil dann wird halt jedes Modell irgendwie in der User Experience ein bisschen besser.
Es gibt halt keine Möglichkeit aktuell, unabhängig zu sagen, welches Modell am besten ist. So, es gibt keinen guten Vergleich für Language-Modelle, weil die ganzen Benchmarks, sowas wie MMLU und so weiter, sind entweder schon im Internet vorhanden und werden unabsichtlich in Trainingsdaten gepackt, oder die Firmen tun es sogar absichtlich, um die Ergebnisse zu verfälschen, oder du optimierst unabsichtlich für Benchmarks, indem du sagst, ja, wir trainieren jetzt auf dieser Reihe von Textbooks, weil dann kriegt man einen besseren Score auf dem Benchmark. Und sowas passiert. Also es gibt Firmen, die haben Trainingssets, die sie in ihre größeren Trainingssets hinzufügen, einfach weil sie wissen, dass das bestimmte Scores boostet.
Ja, ist ja auch Christian, aber Free Marketing, wenn du sagen kannst, mein Modell ist auf dem Benchmark so gut, aber gut, mittlerweile.
Ist halt scheiße für den Nutzer am Ende, weil es schwer zu vergleichen ist dann.
Ja, aber ich meine, mittlerweile die Leute, die sich mit der Thematik auskennen, so wie du beispielsweise und die Hörerinnen und Hörer des Podcasts mittlerweile, gehe ich mal von aus, werden dem Ganzen natürlich auch ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Also immer, wenn ich irgendwo sehe, dieses Modell ist im Benchmark so und so gut, dann sehe ich das auch immer mit so ein bisschen kritisch nach dem Motto, ja gut, ist halt ein Benchmark und Benchmark kann man halt auch einfach im Trainingsprozess 1:1 einbauen. So.
Ja. Wir brauchen regelmäßig neue Benchmarks, wir brauchen Hidden Benchmarks, die nicht öffentlich sind. Wir brauchen sowas wie Arena, aber komplett unabhängig. Und dann im Endeffekt muss jeder Nutzer die Modelle auch einfach selber testen. Gehen wir zurück zu Omni. Wir haben ja schon gesagt, es hat direkt Audio, also Stimmen-Input und Audio-Stimme-Output. Und nicht nur ist die Qualität unglaublich, sondern dadurch, dass man diesen ganzen Stack in das Modell packt, ist der Delay richtig niedrig und das finde ich so cool.
Ja, es war quasi Realtime, was sie da gezeigt haben, ne?
Ja, also halbe Sekunde maximal wartest du auf eine Antwort.
Ja, so lange brauche ich manchmal auch zum Überlegen meine Antwort, also sage ich jetzt Realtime. Aber ich frage mich immer, was, das ist natürlich auch wahrscheinlich in den bestmöglichsten Bedingungen bei denen getestet worden, ne, mit gutem, schnellen Internet. Ich frage mich dann, wie viel ist da irgendwie nochmal das schlechte Internet irgendwie.
Ja, Internet ist ein Faktor, gerade wenn es jetzt so wenig wird, aber überleg dir mal, wenn du Google oder so anpingst, dann hast du meistens Roundtrip-Time für das Signal von unter 100 Millisekunden. Das heißt, weniger als ein Drittel der Antwortzeit ist die eigentliche Verbindung.
Naja, okay.
Das ist immer noch ein großer Anteil, aber viel niedriger geht's halt nicht und ich glaube, das Internet wird nicht das Limit sein für flüssige Unterhaltungen. Okay, zumindest nicht, wenn das Modell so schnell ist. Das ist ein Limit, wenn du sowieso schon Probleme hast mit zu langen Wartezeiten, wie das vorher war mit dem Whisper, wo du erst sprichst. Whisper wandelt das in Text um, Text geht in GPT-4, GPT-4 Output geht in Voice Engine von OpenAI und dann kommt das Voice-Signal zurück.
Ja.
Und das ist sehr langsam, deswegen hat man, wenn man bisher mit der OpenAI ChatGPT-App gesprochen hat, hat man immer so ein bisschen auf die Antwort warten müssen. Aber das fällt jetzt alles weg.
Ich frage mich, das heißt, es funktioniert auf technischer Ebene dann so, dass wenn ich in mein Handy dann reinrede, dann wird einfach wie bei einem Voice-Call einfach meine Sprache an die OpenAI-Server geschickt und dann da dieses Sprachding einfach sozusagen von dem Modell synthetisiert, für sich umgewandelt, beziehungsweise das ist ja eigentlich multimodal. Und das schickt dann auch einfach Sprache zurück. Das heißt, es ist von der Übertragung, die ja stattfindet, einfach wie ein Voice-Call.
Ja. Ich versuche gerade noch ein bisschen rauszubekommen, wie Omni wirklich funktioniert. Und wenn ich das richtig gesehen habe, also es ist natürlich nichts öffentlich, aber es kamen ähnliche Paper von Meta raus zu Early Token Fusing.
Was heißt und Early Token Fusing?
Das bedeutet, dass, also erstmal zum Vergleich, GPT-4 Turbo hatte ja auch Build-Input. Wie das da funktioniert, ist, du hast dein normales Language Model, was Text bekommt, und dann hast du einen Image Encoder, Decoder, Encoder?
Ist egal.
Encoder, der kriegt das dazugehörige Bild rein. Das Bild wird durch diesen auf Bildern trainierten Teil, diesen Bilddecoder,
ein ganz anderes Encoder, Modell dann, ne? Es ist sozusagen ein komplett vorgeschobenes Modell. Genau, ein anderes
Modell. Wird das umgewandelt in eine sehr kompresste Variante von dem Bild und die nur noch aus Tokens besteht. Und diese fertig verarbeiteten Tokens gehen dann als zusätzlicher Input in das Language-Modell als spezielle Image-Tokens. Mhm. Und hier bei Omni funktioniert das ein bisschen anders. Da wird schon früh im Modell diese ganzen Tokens zusammengeworfen und ich muss mich damit noch ein bisschen genauer beschäftigen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ermöglicht das auch so Sachen wie, du kannst Bild-Tokens machen, dann Text-Tokens, dann wieder Bild-Tokens, während bei dem älteren Version von GPT-4 du halt nur eine Stelle hast, wo der Image-Encoder sitzt und da kommen immer die Image-Tokens raus. Das heißt, du hast immer nur das eine Bild an der einen Stelle. Mhm. Und hier kannst du lustig mixen, wie du willst. Und du hast halt mehr Teil vom Netzwerk, was auf beidem lernt und das nicht so getrennt. Das heißt, du hast positive Transfereffekte, wie zum Beispiel jetzt auch bei der Stimme. Die Stimme kann sarkastisch klingen, GPT-4 Omni kann lachen, kann in der Demo klang es sehr flirty. Es kann männlich klingen, weiblich, es kann so ein bisschen singen, es kann eine Roboterstimme nachahmen, es kann rappen, es kann ganz schnell reden, ganz langsam, es kann flüstern. Mhm. Ist schon sehr, sehr gut.
Bei dem Singen würde ich vielleicht nochmal einen, sagen wir, Anführungszeichen davor und dahinter stellen. Also zumindest das, was ich gesehen habe über die Sing-Performance von dem Gerät, müssen sich die Audi, die, wie sagt man, die Musik-AIs, Suno und Udio und wie sie alle heißen, noch keine Sorgen machen. Das war aber nämlich, sagen wir mal,
vorzutragen.
Ja, es war so auf, das ganze auf Fünftklässler-Niveau vielleicht ist das gewesen, was da Gesang angeht. Also man erkennt so ein bisschen, ne, da steckt wohl was dahinter, was Trainingsprozess angeht. Man hat dann bei dem Gesang auch, wenn man hingehört hat, irgendwie gemerkt, dass dann da, ich weiß gar nicht, was da für ein Lied gesungen wurde, aber immer irgendwie der gleiche Grundton wieder angesteuert wurde. Es hatte irgendwie so, es ist jetzt nicht harmonisch oder melodisch komplett durch die Gegend geflutscht, aber es war halt schon so, dass man merkt, das ist irgendwie, also da wurden einzelne Töne angesteuert und dann hat sich wieder verloren, dann wusste man nicht, was genau hier gesungen werden soll, dann kam wieder so ein Ton, den man wieder erkannt hat. Also ja, sehr rudimentär noch, aber die restliche Performance, wie du sagtest, die ist krass. Also das, was man da hört, ist ja auch so die, so ein bisschen die Bottomline, die ich auf Twitter mitbekommen habe, dass es wirklich mittlerweile von der Performance so ist, wenn du das jetzt jemandem in die Hand geben würdest und sagen würdest, hier, nimm mal diesen Anruf entgegen, dann würde, glaube ich, die Person, der du das Handy in die Hand drückst, erstmal nicht checken, dass da jetzt eine KI am anderen Ende ist, sondern dass du hast wirklich das Gefühl, du bist wirklich am Anruf mit einem anderen, sehr, sehr euphorischen, sehr, sehr flirty klingenden, aber doch anderen Menschen.
Ja, ich habe online auch viele Leute gesehen, die sagen, das ist gefaked. Das war vorher aufgezeichnet.
Ja, ich habe auch erst gedacht, so, ich meine, man hätte das ja von dem Google Gemini, wer sich noch an dieses Google Gemini-Event erinnert, da haben die auch so ein echt cooles Video, ein wirklich sehr, sehr beachtliches Video veröffentlicht, wo die Gemini so Fragen gestellt haben mit, was siehst du hier, und dann Sachen gezeichnet haben. Und das hat sich ja auch, das war in erster Linie, da war das ja auch quasi Realtime, das war total beeindruckend, was da passiert ist. Und dann ist im Endeffekt rausgekommen, ja, da wurden Sachen zusammengeschnitten und die Wartezeiten ein bisschen gekürzt und da wurde gecherrypicked und das war dann total irgendwie im Endeffekt doch nicht so overwhelming. Und wir sehen es ja jetzt auch am Modell, was wir im Endeffekt bekommen haben, dass es nicht ansatzweise auf dem Level ist, wie Google das damals in diesem Video hat aussehen lassen. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ob das nicht in diesem OpenAI-Event ähnlich passiert ist. Aber das Problem war halt, die haben das alles live gemacht. Und das dann zu faken, statt in so einem zusammengeschnittenen Video, finde ich dann doch nochmal was schwerer. Ich meine, was sagst du, was ist deine Einschätzung?
Ich glaube, es ist ein bisschen biased, weil sie natürlich Englisch gemacht haben. Hm. Sie haben eine Demo gemacht, wo Omni übersetzt hat zwischen Spanisch und Englisch. Natürlich coole Funktion, aber spanische Zuschauer haben auch gesagt, die spanische Aussprache war nicht ganz so gut wie die englische. Mhm. Ich bin gespannt, das auf Deutsch zu testen. Ich werde es auch mal fragen, ob es Kölsch reden kann. Da bin ich gespannt. Was ich einfach so praktisch finde, was eigentlich so simpel ist, dass du das Modell unterbrechen kannst. So, wenn ich früher Unterhaltungen geführt habe mit der ChatGPT-App, um irgendwie für eine mündliche Prüfung zu üben oder so, dann fängt das an zu reden und dann musst du halt zuhören. Aber jetzt kannst du einfach sagen, warte mal, hast du das gerade so oder so gemeint oder was bedeutet das überhaupt? Kannst du einfach unterbrechen und Zwischenfragen stellen.
Gute Anmerkung, ja. Das hat sich auch sehr, sehr natürlich irgendwie angehört, weil vor allen Dingen auch diese ganzen KIs, die neigen ja dazu, sehr, sehr viel zu quatschen, beziehungsweise sehr, sehr viel Output zu geben. Ne? Wenn du halt ChatGPT im Textform auch an irgendeine Frage stellst, dann kriegst du ja immer so eine Wand an Text mit Bullet Points und Erklärungen, dies, das, was total unnötig scheinbar teilweise ist. Und das Gleiche ist ja auch so ein bisschen bei dem Voice-Output auch, dass du dir da ellenlange Texte irgendwie anhören musst, weil das Ding versucht, möglichst viel Output zu geben. Das ist eine Sache, die natürlich das Ganze wesentlich cooler hat aussehen lassen, dass man einfach so einen natürlichen Gesprächsfluss führen kann. Und das andere ist, was die Sprache in anderen, also was die Aussprache von anderen Sprachen angeht, muss man auch schauen. Bislang, ich weiß nicht, wer dieses, man kann ja jetzt schon, wenn man Plus hat in der OpenAI-App auf den Mobilgeräten, kannst du auch mit dem Gerät reden. Und du kannst es auch auf Deutsch machen. Das Problem ist nur, wenn du das auf Deutsch stellst, dann merkt man in der Aussprache so ein bisschen, dass das Gerät eigentlich auf englischen Output trainiert wurde. Ne? Das merkt man halt ganz deutlich und ich bin dann auch gespannt, was da irgendwie das neue Modell zu bieten hat.
Ja, sie haben auch Bildinput gezeigt, also ähnlich wie bei Projekt Astra, wo wir eben vorgesprochen haben, haben die auch Demos gezeigt, wo sie die Kamera offen haben und dann so einen Dialog führen und Omni sieht, wie du aussiehst und was du machst. Was der Nachteil da ist, und jetzt kommen wir zum Vergleich mit Astra, Gemini ist auf Videos trainiert und hat den größeren Kontext. Das heißt, was Google Gemini machen kann, ist jede Sekunde ein Bild als Input bekommen und es wurde darauf trainiert, das als Video zu interpretieren und versteht dann auch den Zusammenhang und Bewegungen und dass das ein Video ist und kann das in Referenz zu einem Ton setzen. Mhm. Omni wurde in erster Linie auf Bildern trainiert und hat nicht diesen Millionen-Token-Kontext. Das heißt, die haben seltener Bild-Inputs in das Modell. So geschätzt würde ich sagen, von den Demos sah es nach so 2-3 Sekunden aus. Also 2-3 Sekunden kriegt es ein Bild von der Kamera als Input. Und klar, es sieht immer noch. Es kann immer noch was zu den Bildern sagen. Das klappt super. Aber das Modell hat gefühlt halt immer so ein bisschen Delay, wenn es um Vision geht, weil es auf das nächste Bild warten muss. Mhm. Und es kriegt nicht so Aktionen mit, die passieren, wegen halt dem großen Delay zwischen den Bildern.
Ja, es ist so, dass ich so eine PowerPoint-Präsentation angucken müsste, wo dann so alle 3 Sekunden mal ein neues Bild kommt und du musst halt also interpolieren, was ist zwischen den beiden Bildern wohl passiert.
Da hat Astra einen kleinen Vorteil.
Mhm. Astra läuft auch auf, hast du gerade gesagt, ne, auf Gemini-Basis.
Ja.
Also auf Google-Seite, Google Astra und jetzt gegenübergestellt das OpenAI Omni-Modell.
Und dann kam nicht nur das neue Modell, was wie gesagt auch kostenlos Nutzern zur Verfügung gestellt wird, sondern sie haben auch angekündigt, dass die ganzen anderen Sachen, die bisher ChatGPT Plus exklusiv waren, wie Websuche, Code-Interpreter, Memory, werden alle kostenlos. Bildeingabe wird kostenlos mit Omni. Also eigentlich alle Funktionen, die bisher zu ChatGPT Plus gehört haben, werden jetzt kostenlos. Auch GPTs, also der GPT-Store, die Verwendung davon wird kostenlos. Und ich als Plus-Subscriber habe mich natürlich gefragt, was kriege ich denn jetzt extra für meine 20 Euro?
Die Rate-Limits nicht.
Genau, einmal kannst du 5-mal so viel GPT-4o am Tag nutzen. Und gestern kam raus, dass OpenAI den Code-Interpreter geupdatet hat, dass man jetzt mit Tabellen interagieren kann. Das heißt, wenn du Daten da reinpackst, bearbeitet der Code-Interpreter das nicht nur irgendwie und spuckt ein Bild von irgendeinem Graph aus, sondern du kannst jetzt in ChatGPT so Tabellen bearbeiten und Fragen zu einzelnen Zeilen oder Elementen in der Tabelle stellen und du kannst dir Diagramme generieren lassen, die interaktiv sind in ChatGPT. Das ist alles noch ChatGPT Plus exklusiv. Aber ich hoffe, dass in den nächsten Tagen irgendwie eine Ankündigung kommt von einem nächsten größeren Modell, sowas wie GPT 4.5 oder 5.
Meinst du?
Damit Ja, ich glaube, sonst lohnen sich die 20 € halt nicht.
Also, ich komme darauf an, was die Rate-Limits sind. Ist das denn schon angekündigt, was da irgendwie
Also die
für die
werden
Free-User?
wahrscheinlich wieder dynamisch sein, basierend auf der Nutzung. Das heißt,
Das glaube ich nämlich nicht.
wahrscheinlich.
Also, für
Doch,
mich
doch.
klang das nach einem total guten PR-Move, weil sie halt merken, dass jetzt Google beispielsweise und auch die anderen Hersteller wirklich auch Alternativen zu bieten haben und sie jetzt versuchen sozusagen möglichst viele User erstmal das Modell testen zu lassen, um zu zeigen, wie gut das ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann darauf hinausläuft, du kannst halt irgendwie sowas nicht eine oder zwei Unterhaltungen mit dem Ding führen oder du kannst halt, weiß nicht, 10 Prompts am Tag oder 20 führen. Irgendwas, was dann schon sehr restriktiv ist in der Nutzung, wo dann einmal du so, sozusagen einen Vorgeschmack kriegen kannst als Free-Nutzer und dann, wenn du dann halt merkst, boah, das ist aber geil, das will ich irgendwie häufiger benutzen, dann musst du halt bezahlen, weil dann wäre es halt meiner Meinung nach ein echt guter PR-Move.
Ja, für so Leute, die dann mit dem Modell reden und sich so ein bisschen verlieben, klappt das bestimmt.
So weit
Aber
wollte ich
für
jetzt eigentlich noch gar nicht gehen, aber. Ja.
den Durchschnittsnutzer, der das einfach für seine Hausaufgaben benutzt, so für den reicht das ja.
Ja, weiß ich nicht. Also, imagine, du musst halt Hausaufgaben machen und du bist halt gerade so irgendwie bei deinem Mathe-Ding so bei der Hälfte durch und plötzlich sagt dir das Gerät, ja, sorry, das war's jetzt mit dem Output. Für weitere bitte bezahlen Sie 20 €. Und dann stehst du da und sagst, ja, es war übel gut jetzt. Ich glaube, das lohnt sich. Krieg ja immer wieder Hausaufgaben auf. Da sind die 20 € im Monat gut investiert. Also, ich kann mir das schon vorstellen.
Also, liebe Schüler, wenn ihr mit 10 Prompts nicht in der Lage seid, eure Hausaufgaben fertig zu machen, dann seid ihr sehr schlecht im Prompten.
Aber du musst es auch so sehen, die Leute, die es nötig haben, ihre Hausaufgaben mit ChatGPT zu lösen, die sind, glaube ich, auch genau die Zielgruppe, über die wir hier gerade reden. Kann das nicht sein?
Ja, dann kommt auf den Discord-Server und ich zeige euch, wie ihr effizienter prompt, sodass ihr in 10 Prompts die Antworten habt, die ihr braucht.
Prompt Engineering Masterclass mit Max Kann auf dem Words of the Future Discord-Server. Auch wieder in den Shownotes verlinkt.
So, und das letzte Announcement von OpenAI war die Desktop-App. Es kommt Desktop-App für ChatGPT und das ist auch sehr cool gelöst. Also es ist erstmal nur für macOS verfügbar, das
Was?
nervt.
Ja.
Aber Windows soll später im Jahr kommen.
Was, ja gut, später im Jahr immer alles later this year. Was ist denn der große Vorteil davon? Weil da habe ich tatsächlich gar nicht irgendwie groß was von gelesen. Und ich habe mich dann im ersten Schritt gefragt, ja, warum denn? Also so ein Webbrowser ist doch in erster Linie vollkommen fein. Was bringt dir denn eine extra App, die du installieren musst?
Ja, sie haben die Demo gezeigt. Du sitzt vor deinem Rechner, hast die App offen und fängst an, mit GPT-4 Omni zu reden. Und jetzt hast du noch deinen Code-Editor offen. Und dann wählst du Code aus, drückst Steuerung C. Und sobald das in der Zwischenablage ist, kriegt GPT-4 Omni den Text, praktisch als
Ja.
Eingabe. Und dann kannst du einfach weiterreden. Ja, hier. Steuerung C, schau dir mal den Code an. Ich habe hier einen Bug. Wo ist das Problem?
Okay, ja, so ein Quality of Life Improvement, dass du halt nicht mehr Steuerung V irgendwie drücken musst und in das
Genau,
Chat-Ding
du
das
kannst einfach
einblenden.
reden und dabei arbeiten und musst nicht mehr das Fenster wechseln oder
Ach, auch
Text kopieren.
reden?
Ja.
Also mit Mikrofon-Input?
Ja, klar.
Okay, das natürlich, okay, das. Ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ey, das ist natürlich clean.
Und es redet dann mit dir, während du irgendwas anderes offen haben kannst. Und dann gibt es auch die Funktion, dass du deinen Bildschirm teilen kannst. Also auch einfach per Tastendruck kriegst du dann ein Bild von deinem Desktop. Das heißt, du hast irgendein Bild oder irgendwas, wo du es fragen willst, hier auf einer Shoppingseite eine Taste gedrückt. So, wie sieht das aus? Soll ich das kaufen? Gibt es das irgendwo anders günstiger? Und es hat jetzt Websuche und alles. Das heißt, ich kann dann einfach losgehen und suchen oder irgendeinen Graph interpretieren. Und du hast halt immer hands-free, kannst mit dem Modell reden und bist noch in deiner Arbeit oder deinem Task drin.
Das ist natürlich, also wenn man jetzt, ne, OpenAI als der große Partner von Microsoft mit Windows, da sieht man schon, in welche Richtung das gehen kann. Dein gute Cortana-Comeback oder was da los?
Aber umso komischer, dass es nur die macOS-App gibt und nicht für Windows.
Ich kann mir halt vorstellen, dass die halt bei macOS machen die halt eine App, so, weil das ist halt Apple, so, die wollen es halt irgendwie zur Verfügung stellen. Und ich glaube, also mein Guess ist jetzt, dass die bei Windows gesagt haben, yo, das ist so geil, das bauen wir direkt in den nächsten Release rein. Und dann kommt irgendwie in ein paar Monaten Windows 12 oder Windows 11 AI raus, wo dann nativ in das Betriebssystem sowas eingebaut ist, weil das bietet sich ja unfassbar an als Selling Point für
Das
Windows.
dachte ich auch, aber warum sagen Sie dann Windows App later this year? Vielleicht, also das hat mich verwirrt.
Vielleicht, weil die diese große Ankündigung für ein Microsoft-Release aufsparen wollen, sodass Microsoft, machen die eigentlich auch solche Streams, wie heißt das, solche Conferences, solche Developer-Conferences?
Ja.
Ist irgendwie eine angesetzt für die nächsten Monate?
Nicht in naher Zukunft.
Weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht will halt Microsoft das dann raushauen, nach dem Motto, hier, Windows jetzt verfügbar mit krassem GPT Omni.
Ja. Bisschen komisch.
Naja.
Ja,
aber ich denke, es ist eine Frage der Zeit und nicht eine Frage der technischen Möglichkeiten.
Es wird auf jeden Fall zu Windows kommen in irgendeiner Form. Dann kam noch die Partnerschaft mit Reddit jetzt raus. Wenig surprising. Sam Altman ist ja auch Investor in Reddit. Und die haben jetzt eine Partnerschaft, wo die OpenAI zukünftige Search Engine und ChatGPT praktisch Echtzeitinformationen von Reddit holen können.
Auch
und auf der anderen Seite Reddit dann OpenAI-Tools integriert für, I guess, Moderation oder sowas.
Auch krass Feature, ne? Reddit ist ja jetzt keine kleine Informationsquelle. Ist nur die Frage, ob dann die Informationen, die da stehen, gut sind, aber Reddit...
Ich sehe schon, in der Zukunft kannst du dann bei ChatGPT so Häkchen setzen, von welchen Subreddits es Informationen ziehen soll.
Ja, das ist natürlich eine coole Idee.
Ja, vielleicht. Und dann warte ich einfach auf die nächste Ankündigung für das nächste große Modell, damit sich meine 20 Euro lohnen.
Ich habe mittlerweile das auch schon gekündigt. Also ich habe das immer wieder über die Zeit der Hausarbeit. Ich mache das immer so intervallisch. Wenn ich dann Hausarbeiten schreibe, dann nutze ich das immer zur Literaturrecherche und um mir so dicke PDFs irgendwie komprimieren zu lassen und Fragen dazu stellen. Und dann, wenn es dann jetzt geht es wieder ein Semester rein, dann kündige ich das wieder. Und es läuft dann so aus. Und dann muss man immer ein bisschen schauen, was dann die
Selling Points sind. Gerade habe ich plus in erster Linie, damit ich so früh wie möglich die Voice-Funktion bekomme. Ich habe so Lust, das meinen Großeltern zu zeigen und die Reaktion zu sehen.
Ja, das glaube ich, werde ich auch machen. Das
stelle ich mir so witzig vor.
Weißt du, was man da halt wirklich machen kann, ist das Handy-Audio irgendwie versuchen, in den Stream hier einzubauen und dann mal eine Folge, wenn das rauskommt, zu machen mit GPT Omni. So nach dem Motto, hi GPT Omni, du bist jetzt hier im Podcast, erzähl doch mal ein bisschen. Und ich glaube, das wird wirklich sich clean anhören von außen, wenn du dich mit dem Modell hier unterhältst.
Ja, also wenn Omni rauskommt, ist es auf jeden Fall ein möglicher Podcast-Gast.
Dann werde ich ersetzt.
Machen wir jetzt zur dritten Folge.
Die erste Arbeitskraft, die durch KI ersetzt wurde.
Ach was, wir machen zu dritt.
Ich sag dir jetzt schon, ich kann nicht so flirty reden wie das Modell.
Wir nehmen die Männerstimme.
Stimme. Ja, ja, geil.
Ach, und das dritte große Announcement, Release in letzter Zeit, seit wir Staffel 1 beendet haben, ist AlphaFold 3.
AlphaFold 3.
Ich glaube, das
haben... Alles immer Dreier. Es gibt mittlerweile Midjourney 3, DALL-E 3, ja. Imagen 3, AlphaFold 3.
Ja, alles sehr synchron. Warte mal ab, wenn die vierte Generation kommt.
Oh, dann wird's krass. Ja, erzähl mal ein bisschen, was ist denn AlphaFold, das Modell, was irgendwie Proteine falten kann? Mehr weiß ich aber auch nicht.
Genau, AlphaFold 2 war ja revolutionär. AlphaFold 2 konnte die Struktur von Proteinen vorhersagen, basiert auf deren irgendwelche Ketten, die Beschreibung halt. Und das war für Biologie und Medizin super wichtig, weil es ermöglicht hat, ja, die Funktionsweise von so Proteinen so ein bisschen vorherzusagen und wie sie interagieren, wie sie sich verhalten, was die Form ist. Es war wichtig für Impfentwicklung, also in vielen Bereichen der Medizin und generell Biologie, Grundlagenforschung war AlphaFold 2 bahnbrechend und DeepMind hat ja dann auch einfach für alle bekannte Proteine eine riesige Datenbank released mit allen Vorhersagen von AlphaFold 2 für alle Proteine. Das war super. Und jetzt kommt AlphaFold 3 und das kann dasselbe nicht nur machen für Proteine und immer größere Proteine, sondern auch für alle möglichen anderen Moleküle und Teilchen in der Biologie, wie irgendwelche Aminosäuren, DNA-Stränge, was auch immer. Und es kann sogar vorhersagen, wie die miteinander interagieren und verschränken, wenn die zusammenkommen. Und ich habe so coole Sachen, also am selben Tag, wo das rauskam, hat DeepMind eine Seite gelauncht, wo Forscher das 10-mal am Tag nutzen können. Und ich habe Posts gesehen von Biologieforschern, die da Strukturen gefunden haben, die sich an kaputte DNA heften kann und die repariert. Boah. Und sowas. Also ich glaube, AlphaFold 3 wird ähnlich großen Effekt haben wie AlphaFold 2.
Also nicht mehr lange, dann haben wir volle Kontrolle über irgendwie die menschliche Entwicklung auf allen Ebenen.
Ja, es gibt zum Beispiel, du kannst zum Beispiel personalisierte Impfstoffe gegen Krebs entwickeln. Die sind aber nur sehr teuer und aufwendig, weil die halt personalisiert werden müssen an deine DNA und deine Zellen. Mhm. Und das war vorher halt nicht wirklich machbar, zumindest nicht im großen Stil. Aber durch sowas wie AlphaFold 3 wird das natürlich viel einfacher.
Gehst du halt zum Arzt, holst dir deine Blutprobe ab, dann wird das einmal kurz analysiert, an die Google DeepMind Server geschickt, wird einen Tag durchgerechnet und dann kriegst du irgendwie einen eigenen Impfstoff für irgendwas.
Ja, für Krebs oder Altern oder sonst was.
Ja,
also Medizin profitiert davon super. Also das ist ein riesiger Durchbruch.
Krass.
Ich bin jetzt kein Biologe, ich kann nicht genau sagen, was du im Detail damit alles machen kannst. Aber von dem, was ich gehört habe und von dem, was ich verstanden habe, ist das ein Riesenschritt in die richtige Richtung.
Ja, die Google DeepMind-Sachen, ne, die sind ja auch, gehen ja auch immer in diese Richtung, irgendwelche bahnbrechenden, ganz grundlegenden Sachen irgendwie anzugehen. Ne?
Ich habe Google DeepMind auch lieber bei solcher Forschung, bei so wissenschaftlichen Grundlagenmodellen, als bei Language Models so. Wir haben OpenAI, wir haben Anthropic, wir haben genug Firmen, die Language Models machen. DeepMind hat so viel Talent und Wissen in den Naturwissenschaften und Reinforced Learning. Es wäre einfach schön, wenn die da die Menschheit vorantreiben, statt irgendwie mit OpenAI zu konkurrieren. Aber hey, die müssen ja auch irgendwie Geld machen.
Ja, die können nämlich keine 20 Euro Subscription pro Monat verlangen. Obwohl, können sie schon. Du hast ja gesagt, die Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen, die dürfen 10-mal am Tag irgendwie damit interagieren. Und wenn sie dann 20 Euro pro Monat bezahlen, dann dürfen die damit 20-mal interagieren.
Ja, ist halt ein bisschen schade, dass das Modell nicht Open Source ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da ein bisschen Risiken gibt. Ich nehme an, das kann dann auch für Biowaffenforschung verwendet werden. Schon verständlich, dass die da ein bisschen vorsichtig sind. Ja. Vielleicht machen sie irgendwelche Deals mit Forschungslaboren, dass die mehr Anfragen bekommen. Oder sie machen ähnlich wie bei AlphaFold 2, dass sie für die ganzen Unternehmen das im Hintergrund laufen lassen und dann irgendwie einen großen Satz an Ergebnissen auf einmal irgendwo hindumpen.
Mhm. Wo die dann drüber gucken konnten und so.
Ja.
Ja, cool.
Aber man merkt schon, 2024, halb vorbei, wir steuern auf AGI zu.
Ja, also es geht in die richtige Richtung.
Jetzt stellen wir uns eine größere Variante von GPT-4 Omni vor, mit irgendwie noch Interferenz-Reasoning-Planning dazu, Q-Star, größeres Modell, noch ein bisschen mehr Tools im Hintergrund, dann wird's schon gruselig.
Ich frage mich halt, ab welchem, also was so der entscheidende Faktor sein wird, ab dem man sozusagen gesamtheitlich sagt, das ist jetzt AGI, weil also man muss halt auch sagen, mittlerweile sind die Modelle ja einfach sehr gut. Was ist denn, worauf würdest du denn jetzt ganz konkret warten, wo du sagst, das und das muss das Modell können, so jetzt mal ganz beobachtbar, damit du sagen würdest, das ist AGI, also Artificial General Intelligence. Der Moment, ne, wenn wir noch für die Kategorisierung, der Moment, an dem die KI in allen Belangen besser ist als sozusagen wir Menschen.
Ja, der Durchschnittsmensch.
Also weil ich würde fast sagen, ist das nicht eigentlich jetzt schon fast der Fall? Was fehlt denn jetzt gerade noch?
Was den Modellen fehlt, ist Reasoning. Gerade Higher-Level-Reasoning. Zum Beispiel, wenn du die Modelle generalisieren halt nicht gut außerhalb der Trainingsdaten. Wenn du jetzt Wörter umsortierst und du schreibst jetzt irgendwie einen versteckten Text von oben nach unten, ordnest die Buchstaben andersrum an, dass du Zeilenumbrüche machst und dann von oben nach unten schreibst, wie im Chinesischen, dann können selbst die 4-Level-Modelle haben keine Ahnung, was du geschrieben hast. Weil die es nicht gewohnt sind, dass die Tokens so angeordnet sind.
Aber das ist ja einfach nur eine Frage des Trainings, ne?
Also, ja, aber das meine ich. Sobald du irgendwas machst, was nicht in den Trainingsarten drin war, versagen die Modelle.
Ah, okay, ja.
Und Menschen sind besser darin zu generalisieren, außerhalb von den Erfahrungen, die wir gemacht haben.
Okay.
Und das liegt zum einen darin, dass wir einfach ein bisschen mehr Planning in unserem Hirn haben und dass wir halt Sachen in unserem Kopf umstrukturieren und simulieren können. Wir können halt, wenn wir Wörter sehen und die sind falsch rum, dann können wir im Kopf den Sprung machen, dass wir uns vorstellen, wie es aussehen würde, wenn es andersrum wäre. Und dann verstehen wir es wieder. Und diese, so ein bisschen dieses Vorausplanen und Simulieren fehlt Language Models komplett. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann kannst du auch dieses in Echtzeit Lernen lösen über In-Context-Learning mit großem Kontext, dass das Modell Beispiele sieht und dann darüber reasonen kann und daraus lernt. Und ich glaube, dann kommst du sehr nah ran an AGI.
Ah, okay. Das heißt, wenn ich das mal versuche, so ein bisschen zusammenzufassen, das große Bottleneck gerade ist, dass die Modelle zu statisch sind. Die wurden einmal trainiert und die können das, wo sie im Trainingsprozess am Ende stehen geblieben sind und sind nicht in der Lage, irgendwelche Sachen noch groß dazu zu lernen.
Ja, und sie können halt einfach nicht so lange planen und vorausdenken. Es fehlt einfach dieses, was man so schön nennt, gesunder Menschenverstand. Dieses einfach, denk doch mal einen Schritt weiter. Ja. Du merkst, wie heftig die an Trainingsdaten angepasst sind, wenn du sagst, kannst du ein Beispiel bringen, wo du dem Modell sagst, ja, ich und meine Frau stehen an einem Fluss mit einem Boot, wie kommen wir zusammen über den Fluss? Und das Modell hat so viele Beispiele von diesem Fuchs-Futter-Huhn-Problem im Internet gesehen, dass es dann anfängt, ja, zuerst fährt der Mann mit dem Boot über den Fluss, dann fährt er ohne den Mann zurück, sammelt die Frau ein und dann fängt er an, irgendwie dieses Huhn-Futter-Fuchs-Problem nachzubauen, weil es denkt, ah, Fluss-Boot-Problem ist ja ungefähr dasselbe. Mhm. Statt darüber nachzudenken, ja, können ja beide in das Boot einsteigen und einfach rüberfahren. Da merkt man, dass dann, das nennt man Overfitting, wenn es so ein bisschen zu sehr die Trainingsdaten gelernt hat.
Verstehe. Ja, es ist dann, es wird also darauf hinauslaufen, dass es mehr so ein incremental, so ein schleichender Prozess sein wird. Ne? Ich habe immer so bei den Anfang der Folgen, die wir gemacht haben, immer gedacht, irgendwann kommt halt das Knallermodell raus und dann sagen alle, bam, das ist es jetzt auf einmal. Aber es wird wahrscheinlich, so wie wir das jetzt mit den letzten Releases gesehen haben, ein GPT-4-Modell geben, dann gibt es ein Turbo-Modell, was ein bisschen besser ist, dann gibt es Omni, was irgendwie so ein bisschen Teilbereiche in Multimodalität hinzufügt und dann wird es wahrscheinlich irgendwann ein GPT-4.5-Modell geben, was dann Planning einbaut und dann sind wir wahrscheinlich irgendwann, ohne es so richtig gemerkt zu haben, bei sowas wie Artificial General Intelligence.
Ja, ich glaube, die Diskussion wird hochkommen gegen Ende dieses Jahres. Hm. Also da, wo wir Ende 2024 sein werden, Anfang 2025, da werden dann die ersten Medien und Regierungen langsam darüber reden, was ist AGI, passt das in unsere Definition? Da wird es dann langsam kritisch.
Ja, spannend.
Okay, und jetzt habe ich mir zum Abschluss von dem Podcast noch was überlegt. Das habe ich auch auf dem Discord gesammelt. Gerade weil wir jetzt eine neue Season anfangen, dachte ich, ich erkläre noch mal so ein paar Begriffe, die bei KI häufig auftauchen. Mhm. Vielleicht musst du mir ein bisschen helfen, wenn mir nicht alle einfallen oder dir noch welche einfallen, die ich nicht erklärt habe. Aber ich würde dir einfach mal durchgehen und für alle neuen Zuhörer oder Leute, die so bei KI gerade einsteigen, so ein bisschen ja Hintergrundwissen zu geben, damit man versteht, wovon gesprochen wird, auch für die nächsten Folgen. Ja. Und der erste Begriff, den ich erklären möchte, ist Tokens. Weil den verwenden wir viel.
Ja.
Und GPT-4 Omni hat auch einen neuen Tokenizer, das heißt, da hat sich wieder viel verändert. Ich möchte erklären, was das ist und warum das wichtig ist. Also, diese ganzen großen Modelle kriegen Tokens als Input und Tokens sind meistens Teile von einem Wort. Der Grund, warum man keine ganzen Wörter als Tokens nimmt, zumindest für gewöhnlich nicht, ist, dass man dann für jedes Wort im Duden ein eigenes Token bräuchte und je mehr Token du brauchst, desto größer wird das Modell. Das heißt, um das Modell klein zu halten, möchtest du kleinere Tokens haben und dann kannst du Wörter aus weniger Tokens zusammenbauen. Mhm. Jetzt fragt man sich, warum benutzen wir dann nicht einzelne Buchstaben als Tokens oder einzelne Bytes? Der Grund, warum das nicht so gut ist, ist, dass das Modell deutlich besser Zusammenhänge lernen kann, wenn du ganze Wörter oder größere Einheiten als Token hast, weil es dann einfacher ist für das Modell, die Bedeutung zu lernen. Wenn du einzelne Buchstaben als Token hast, ist es für das Modell deutlich schwerer. Man muss ja erstmal lernen, welche Tokens bilden zusammen ein Wort und welche Tokens in welcher Relation haben welche Bedeutung. Das ist einfach deutlich aufwendiger.
Heißt, es kann aber auch schon sein, dass kleine Worte halt in Gänze dann als Wort ein Token sind, sowas wie, was weiß ich, Wasserspender, das wäre dann halt irgendwie in zwei Token, schätze ich mal, aufgeteilt, nämlich Wasser und Spender, und das Wort Wasser ist dann ein Token, was irgendwie seine wie sagt man, den Inhalt fühlt.
Ja, häufige Debatte ist zum Beispiel, ob man Ziffern einzeln tokenized, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oder ob man auch noch Tokens macht für 10, 15, 60.
Ja, statt 1,5 sozusagen zusammenzusetzen, 15 mit 1,5.
Oder sogar bis zu drei Zahlen, dass man 1, 3, 7 oder 137 als... Ja, dass man daraus auch noch einzelne Tokens macht.
Ja.
Da gibt's Plus und Minus. Wenn du kleinere Tokens hast, du zahlst ja auch das Modell per Token. Das heißt, jedes Token muss einzeln generiert werden und braucht einen Modelldurchlauf. Das heißt, wenn du kleinere Tokens hast, ist das Modell langsamer und wird teurer in der Benutzung, weil die Tokens einzeln generiert werden müssen. Verstehe. Das heißt, größere Tokens machen zwar das Modell größer und das Training aufwendiger, aber in der Benutzung ist es günstiger. GPT-4 Omni hat zum Beispiel einen neuen Tokenizer mit deutlich mehr Tokens, und das hilft gerade Fremdsprachen wie Chinesisch, weil zum Beispiel chinesische Kanji-Schriftzeichen wurden vorher aus vielen Tokens zusammengebaut. Mit dem neuen Tokenizer ist das nur noch ein Token. Das macht die Benutzung in Chinesisch jetzt zum Beispiel deutlich günstiger und besser.
Ah, ja.
Das heißt, gerade bei so multilingualen Modellen ist Tokenization sehr wichtig.
Heißt, man kann so ein bisschen drüber nachdenken, Token ist so sozusagen die Einheit, in dem das Modell denkt, also mit dem du mit dem Modell interagierst. Das ist, kann natürlich alles sein. Wir reden jetzt immer über Text, wenn du sagst Worte, aber das sind ja auch im Endeffekt, wie sieht das dann bei Bildern oder bei synthetisierter Sprache aus? Was sind dann Token?
Und das ist noch komplizierter. Da brauchst du praktisch erstmal ein kleines Modell, was das Bild nimmt und das dann umwandelt in einen abstrakten Raum, einen mehrdimensionalen Raum, und dann teilst du das da in Tokens ein, aber das wird dann schon komplizierter.
Mhm.
Was im Tokenizer erstmal passiert, ist einfach, Text kommt rein, er splittet das auf in Tokens, wandelt die in die Nummer von dem Token um, und im Modell wird dann diese Nummer umgewandelt in eine Repräsentation in einem Vektorraum. Das heißt, jedes Token kriegt einen Punkt in einem ganz hochdimensionalen Raum, nicht dreidimensional, sondern 8000-dimensional. Und dann lernt das Modell, bestimmte Tokens in diesem Raum anzuordnen. Das heißt zum Beispiel, wenn du von dem Token Mann in eine bestimmte Richtung gehst, eine bestimmte Distanz, kommst du zu dem Token Frau. Und wenn du jetzt von dem Token Arzt in dieselbe Richtung gehen würdest, wirst du irgendwann in der Nähe vom Token Ärztin rauskommen. Das heißt, diese Position, das nennt man Latent Space, je nach Position und Bewegung in diesem Raum lernt das Modell Bedeutungen und Zusammenhänge zwischen Wörtern. So Geschlechter sind eine Dimension im Raum. Also das sind jetzt Beispiele, das ist meistens abstrakter als das, aber so kann man sich das vorstellen.
Da gibt's auch, das ist natürlich jetzt über Podcast ein bisschen schwer vorzustellen, aber ich wäre das vielleicht noch, das jetzt noch nicht, wem das noch nicht ganz klar ist, wie das funktioniert, dem kann ich auch nur diese Videoserie von 3 Blue, 1 Brown ans Herzen legen, wo das auch nochmal grafisch dargestellt wird. Da habe ich nämlich zum ersten Mal so wirklich verstanden, was mit multidimensionalen Graphen und mit sozusagen Richtungen, in die man Tokens bewegt oder Wörter bewegt, gemeint ist. Also das kannst du vielleicht, entweder man sucht einfach auf YouTube 3 Blue, 1 Brown Artificial Intelligence Serie, da gibt es dann irgendwie vier oder fünf Videos zu.
Ja, der erklärt Transformer.
Genau, der erklärt Transformer. Und das ist nämlich jetzt auch genau die nächste Frage, die ich stellen würde. Wie sieht das denn aus mit Transformern? Wir reden ja auch immer über Transformer, und das ist ja sozusagen der nächstgrößere Schritt, ne? Transformer sind sozusagen das. Ich habe jetzt gerade Transformer auf YouTube gesucht. Ich krieg hier Optimus Prime vorgeschlagen. das ist ja quasi immer das, diese, also die Umgebung, in der Tokens dann eingepflanzt werden, die Architektur, aus dem momentan die meisten LLMs, also die Language Models bestehen. Was sind denn überhaupt Transformer? Müsst ihr vielleicht auch noch erklären.
Also, Transformer sind eine spezielle Architektur von Deep Learning Modellen. Die Grundidee von Deep Learning ist, dass man ganz große Netzwerke hat, künstliche neuronale Netze, die Verbindungen lernen und über Trainingsdaten dann halt ihre ganzen Verbindungen anpassen. So ein bisschen wie im Gehirn. Und Transformer sind eine spezielle Variante davon, die aus Schichten bestehen. Und diese Schichten nennt man Self-Attention Layer. Die sind sehr gut dafür geeignet, Zusammenhänge zwischen den Eingabedaten zu finden. So viele neuronale Netze schieben einfach die Daten durch und vermischen die und kriegen am Ende halt ein Ergebnis raus. Transformer nehmen sich die einzelnen Daten und lassen die miteinander kommunizieren und nutzen dafür so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, um zum Beispiel zu sagen, auf einer Ebene passt das Verb zum Objekt und auf einer anderen Ebene passt die Berufsbezeichnung zu der Person. Und so lernt das Modell dann halt Beziehungen zwischen Wörtern und das eignet sich halt besonders gut für Sprache und wie sich herausgestellt hat, auch für vieles andere, weil Transformer dadurch sehr schnell komplexere Zusammenhänge lernen können. Mhm. Und deswegen haben sich Transformer so durchgesetzt im Vergleich zu anderen Architekturen, wie zum Beispiel Recurrent Neural Networks oder
Solid State oder wie die Dinge heißen.
Ja, es ist die Solid State State Space Modelle. Oder was gibt's noch? Es gibt Convolutional Neural Networks, die wurden früher für Bilder viel verwendet. Aber Transformer sind einfach eine Variante von Deep Learning, von neuronalen Netzen, die besonders gut darin ist, Zusammenhänge zwischen Tokens zu lernen.
Egal welche Art, weil auch GPT-4 Omni ist und auch Google, Gemini sind ja auch alles Transformer und die können ja auch dann mit Video umgehen und Audio und so.
In manchen Bereichen sind Transformer nicht ganz so dominant, zum Beispiel Bilderkennung, da sind Transformer auch eine Option, auch sehr gut, aber da sind zum Beispiel Varianten von Convolutional Neural Networks immer noch vergleichbar gut oder zum Beispiel in der Spracherkennung, also reine Sprache zu Text, nicht wie Omni jetzt, da gibt es Varianten, die kombinieren Transformer und Convolution, also das Feld ist recht komplex und da kannst du sehr viel machen und kombinieren, ausprobieren. Das ist auch noch ein riesiges Research-Feld. Hm. Und Transformer sind garantiert nicht die finale Variante. Die werden auch noch regelmäßig verändert und Varianten davon getestet. Gerade jetzt die ganzen Modelle mit riesigem Kontext, wo Millionen von Tokens auf einmal in den Input-Fenster von so einem Transformer gehen. Da werden spezielle Varianten von Self-Attention verwendet, die ein bisschen effizienter sind.
Ja, ich meine, das ist sozusagen nochmal als kleiner Reminder für gewisse ganz wichtige Sachen, die jetzt bei KI immer wieder vorkommen. Ich würde sogar fast vorschlagen, dass wir so weitere Begriffe wie Feintuning oder andere Sachen, die es dann noch gibt, vielleicht sogar an der nächsten Folge am Anfang direkt präsentieren, um dann direkt mal eine Folge zu haben, wo klar ist, diese Folge ist jetzt nochmal zum Nachhören für alle Leute, statt das jetzt am Ende von so einer stundenlangen Folge zu machen. Wo wir dann nochmal eine ganze Section über eine halbe Stunde bestimmt nochmal alle Begriffe schön zusammensammeln können, statt das jetzt am Ende hier zu machen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich besser sogar noch.
Also Zuhörer, wenn ihr Begriffe habt, die ihr erklärt haben wollt, schreibt einfach entweder auf Spotify oder auf Discord oder sonst wo. Aktuell habe ich auf der Liste, was ich noch erklären würde, ALHF, also Reinforced Learning from Human Feedback, Distillation, Feintuning, REC, LoRa, und ansonsten, was euch so einfällt.
Mhm.
So, dann guter Start in die zweite Season, oder?
Finde ich auch. Sehr, sehr informativ. Sehr, sehr nice Folge.
Neues Logo. Wir haben hoffentlich bald die neue Jingle. Mal gucken, welche KI ich dafür verwende. Oder du machst mal eine.
Auch mal zur Abwechslung. Jetzt, wo die KI so gut ist, muss der Mensch wieder ran.
Und dann, ich find's einfach richtig schön. Erstens nicht mehr so jede Woche aufzeichnen zu müssen und dass wir uns jetzt auf so richtig coole Themen stützen können. Also Omni ist ja sehr spannend gewesen jetzt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt kommen wird. Ich habe jetzt wieder das Gefühl, das hatten wir ja am Ende der letzten Folge auch so ein bisschen als Recap gesagt, wir kamen irgendwie so aus einer Zeit, wo sehr, sehr viele kleine technische Sachen immer rausgekommen sind. Also so seit dem GPT-4 Release gab es nicht großartig viel coole neue Sachen. So, es gab halt dann Modelle, die vergleichbar waren, wie Gemini und so. Aber jetzt ist quasi genau gerade mit GPT-Omni wieder sowas rausgekommen mit dem mit der Voice-Möglichkeit entsprechend, was man wieder mal so ein bisschen, die die Neugier weckt, was man mit sowas alles machen kann. Und ich glaube, das wird ja jetzt noch nicht abschwächen.
Ja, also wir werden wahrscheinlich nicht wieder in genau einer Woche hier sein, aber es kann sein, dass die nächste Folge gar nicht so lange auf sich warten lässt, gerade wenn jetzt OpenAI wirklich bald kommt und ein neues Top-Modell vorstellt, weil Omni war ja jetzt eher fast ein Downgrade in Größe und sogar Qualität ein bisschen, aber halt dafür jetzt kostenlos verfügbar und mit neuen Modalitäten. Hm. Aber da wird auch bald neuer King auf den Markt kommen. Hm. Und dann sind wir wieder hier und reden darüber.
Da bin ich natürlich gespannt.
Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, bye, ciao. Bye.